Bitte öffnet mit mir eure Abschriften des Wortes Gottes zum Psalm 57. Wir studieren heute die Verse 1 bis 3. Der 57. Psalm, dem Vorsänger, verdirbt nicht. Von David, ein Miktam, als er von Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, o Herr, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele, und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Er wird mir vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über den Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir, und sie sind selbst hineingefallen. Mein Herz ist getrost, o Gott, mein Herz ist getrost. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Laute, wacht auf, ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Nationen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erheb dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Amen. Soweit es. Wort Gottes. Wenn wir uns jetzt diesem Teil der Psalmen zuwenden, befinden wir uns im zweiten Buch der Psalmen. Und das ist ein Gebet Davids. Und heute Abend der Psalm wurde geschrieben, als David sich vor Saul versteckt hatte. In der Höhle versteckt hatte. Das lesen wir in 1. Samuel. Und im Kontext dessen rannte er vor Saul. Er war am Fliehen und ist sogar zu den Philistern rübergelaufen und in die Stadt Gath ist er geflohen. Und zwar in Gath wissen wir aus der Bibel, dass Goliath herkam. Und als David in die Stadt Gath reinkam, wollte er den König von Gath um Hilfe fragen. Der hieß Akish. Und während David in der Präsenz dieses Königs war, merkte er, dass es eine schlechte Idee war, weil er ein Feind der Philister ist. Und wir lesen dann, dass er sich irrstellte, dass er sich als Verrückter stellte. Und er krallte sich an die Türpfosten und er schäumte und so stark spielte er einen Irren, dass der König sagt, was will ich mit einem Irren? Schickt ihn hier raus. Und wenn wir hier zum Psalm 57 kommen, ist David wieder geflohen von der Stadt Gath und versteckt sich dann in der Höhle. Es ist immer noch die Höhle, ist relativ nah an der Stelle, wo damals den Goliath tötete, in einem Tal, das Ela heißt, und immer noch nahe am Philisterland. Und hier ist David in einer Höhle im Felsen und bangt um sein Leben. Und was wir heute erhalten haben, ist das Gebet, das er betete. Es sieht so aus, als ob wir in den ersten Versen das eigentliche Gebet haben von David und in den späteren Versen Vers 7 an eine Art Appendix, die später hinzugefügt wurde. Wir werden es wissen am Tag des Herrn, ob das stimmt, aber das ist eine Vermutung. Und obwohl er eine Höhle fand, einen schönen Ort, um sich zu verstecken, hat er vor allem einen guten Ort in einem guten Gott gefunden, um sich zu verstecken. Wie wir gerade gelernt haben, sind David seine Umstände sehr schlecht. Es kann eigentlich nicht viel schlimmer werden. Er hat Feinde in dem einen Land und Feinde in dem anderen Land. Er flieht von einem Feind zum anderen. Und in dem einen Land, in Israel, hatte sich Saul vollkommen verschrieben dem Gedanke, dass David ihm nach dem Leben trachtete und dass David zu verfolgen sei und zu töten sei, weil er ein Verräter ist, was natürlich nicht stimmte. Und auf der anderen Seite war ein Land, das immer noch Feind war mit David nach seinen großen Siegen gegen die Philister. Und hier sehen wir, dass David ein Verfolgter ist. Alle verfolgen ihn. Er ist auf der Flucht. Die Welt bricht über ihm herein. Er ist alleine, obwohl er auch Leute hat, die ihm folgen. Und er sucht nach einem sicheren Ort. Und das ist der erste Punkt, dass wir ein Gebet Davids haben. Wir haben das Gebet Davids. Vielleicht ist das die schlimmste Zeit seines Lebens. Und ich will, dass wir in diesen schwierigen Umständen, in denen er sich befindet, sehen, was sein erster Gedanke im Gebet ist. Entschuldigung. Wir wollen sehen, mit was er sich nicht sofort beschäftigt im Gebet. Im Vers 2 sagt er, sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig. Die neue amerikanische Standardbibel übersetzt, sei mir gnädig. So haben wir es in der deutschen Übersetzung auch. Es ist dieses Wort, das im Hebräischen entweder Barmherzigkeit oder Gnade heißen kann. Er schreit zu Gott in seinem Gebet, in seiner Verzweiflung zum Herrn. Und nach dem, was er fleht, ist dem Herrn, ist die Gnade des Herrn, die Barmherzigkeit des Herrn. Es ist die Versöhnung mit Gott, nach der er schreit. Es ist nicht nach der Sicherheit und nach Hilfe in Form einer Armee, nach der er schreit, sondern es ist, dass der Herr ihn hört und dass er ihm gnädig sei, dass er sich Gott nahen kann und dass er die Hand Gottes, die Hand eines Freundes fassen kann, nicht eine weitere Feindeshand. Und wir sehen das bei David nicht zum ersten Mal, dass wenn er Gott anfleht, dass er Gott um seine Gnade und sein Gehör anfleht. Und David weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass ohne des Gottes Güte er keinen Grund hat, warum Gott ihn anhören sollte und ihn segnen sollte. Und deshalb betet er um die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. sei mir doch gnädig, sei mir gütig, o Herr. Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache, dass er sich Gott nähern darf in seiner großen Not. Warum müssen wir uns das vorhalten? Vielleicht meistens, weil unsere Gebete, meine Gebete, sich überhaupt nicht so anhören. Wenn ich in David seiner Situation bin, dann bete ich wahrscheinlich anders. Dann bete ich nach all diesen Sachen, die sich ändern sollten. Die ganzen Gebetsanliegen, die ich gesammelt habe. Aber selbst in dieser Not weiß David, dass es ein großes Problem zwischen ihm und Gott gibt und dass er die Gnade Gottes braucht, nicht nur die anderen Umstände. Wenn ihr vielleicht diesen Text heute gelesen habt, denkt ihr vielleicht, ich habe noch nie wegrennen müssen. Ich habe auch noch nie vor einem König wegrennen müssen und schon gar nicht in eine Höhle. Und es gibt aber auch andere Sachen in unserem Leben. Vielleicht sind es Probleme in unserer Familie, Sachen, wo wir angefochten werden. Vielleicht, wo Sachen außerhalb unserer Kontrolle sind. Sachen, die uns auf unsere Knie bringen. Und auch die inneren Schwierigkeiten, die Depressionen, die Gedanken, die uns umtreiben, die Sorgen, die uns zur Verzweiflung bringen. Aus verschiedenen Gründen. Wie beten wir in dieser Situation? Nun, wir sehen, dass eine Art zu beten ist, Gott um seine erst und als allererstes um seine Gnade und Barmherzigkeit zu bitten. Das Zweite, was wir sehen, was David in seinem Gebet tut, ist, dass er sich und uns sagt, was sein echter Zufluchtsort ist. Er sagt hier im Vers 2, sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter deinem Schatten, dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Es ist im Herrn, wo er sich birgt. Das ist auf seiner Zunge. Ja. Hier ist David, der schwierige Umstände hat. Sachen scheinen keinen Ausweg zu haben. Und obwohl er vielleicht in einer Höhle ist, die einen gewissen Schutz bietet, solange niemand den anderen Eingang findet, so kann eine Höhle auch eine Falle sein, weil man nur einen Ausweg hat. Und es gibt keinen Ausweg. Aber er fleht Gott nicht um dieses Problem, um die Höhle oder die Falle, in der er ist. Er bittet ihn nicht um mehr Sicherheit, sondern David bekennt, dass seine wirkliche Zuflucht der Herr ist. Du, o Herr, bist meine Zuflucht. In Gott allein findet er Sicherheit. Und hier gebraucht er auch ein Bild. Er sagt von sich selber, dass er nur ein kleines Küken ist, das sich seiner Mutter nähert und unter ihren Flügel schlüpft, um Wärme und Sicherheit zu finden, bis ein Sturm vorübergezogen ist. Und hier sehen wir, wie der Poet David durch die Zeilen auf uns zukommt, wie er sich selbst beschreibt in diesen Versen. Er denkt über Gott nach, wie Gott ist und welche Eigenschaften er hat, dass seine Kinder zu ihm rennen können, dass sie bei ihm immer geborgen sind, wenn Sachen außerhalb der Kontrolle sind, wenn wir sie nicht im Griff haben, dass wir schnell uns ihm nähern können, wie unter seine Flügel schlüpfen. Eine Henne in dem Sinne ist dann wie ein Rebenschirm, nur noch viel besser, weil sie kann die Küken wirklich einschließen. Sie kann sie ganz schützen, bis sie nur noch die Wärme und die Sicherheit der Henne spüren und nicht mehr den Sturm da draußen. Und was tut David? Er tut das, was uns allen als Kinder Gottes angeboten ist, dass wir Sicherheit und Zuflucht in unserem Gott finden dürfen, im Gebet. Ich glaube, manchmal minimieren wir unser Gebetsleben zu einer Liste an Sachen, die wir erfragen. Und vielleicht ist eine Liste oft auch eine gute Art, für andere zu beten. Aber es kann eine sehr schlechte Art zu sein, für unser eigenes Herz zu beten. Weil wir können sehr viel für andere beten. Aber wir können auch sehr wortgewandt und schön öffentlich beten, aber dann vergessen wir, was das wirkliche Gebet zu unserem Vater auch beinhaltet, nämlich, dass wir ehrlich und offen zu ihm kommen können, als ein kleines Kind, das ihn fragt. Wie ein kleines Kind, das sagt, hey, mein Vater kann dies und das tun und mein Vater ist der Beste der Welt und mein Vater ist der Stärkste der Welt. Und so streiten sie über ihre Väter. Und manchmal streiten meine zwei Söhne sogar über ihren Vater, obwohl ich der einzige Vater bin. Aber so wie die Kinder, so können wir uns auf unseren Vater verlassen, dass wir uns in ihm bergen können, dass wir seine Stärke kennen dürfen, dass wir uns erinnern dürfen an seine Treue, dass wir seine Hand suchen, dass er uns beschützt, dass er unser Schutz sei, dass er uns tröstet, wenn wir in unserer dunklen Verzweiflung sind, dass wenn ein starker Sturm herrscht und Chaos, wenn die Welt sich gegen uns wendet, dass wir eingeladen sind, im Gebet uns an den Herrn der Welt wenden, der den Sturm kontrolliert, der ihn stillen kann, der doch uns kennt und der uns die absolute Sicherheit geben kann in diesem Leben. Wir haben das. Es ist unseres. Es ist unseres durch Christus. Als seine Kinder dürfen wir ihn anrufen. Ich denke, wir leben in einer wunderbaren Zeit, in der wir jederzeit jemanden anrufen können. Durch Handys können wir jederzeit Kontakt zu jedem haben. Und als ich damals ein Handy gekriegt habe, da war ich in der Universität, da haben meine Eltern gesagt, wir geben dir jetzt dieses Handy, aber wir erwarten, dass du uns jeden Tag anrufst. Und ich hatte gedacht, ich brauche doch nicht euch jeden Tag anrufen. Aber zu unserem Herrn ist es anders, noch besser. Wir haben immer Zugang zum Herrn. Und lass mich dich fragen, suchst du Zuflucht bei unserem Herrn? Näherst du dich zu ihm? Weißt du, was es ist, wenn Gott deine Zuflucht und dein Ort des Schutzes ist? Und er hat uns diesen Zugang gewährt durch das Blut seines Sohnes. In Vers 2 sehen wir, wie David seine Hoffnung ausspricht. Er ruft im Vers 3, ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten. Das lesen wir auch von Abraham. Der Name, den kennen wir von dort. Er ist der allerhöchste Gott. Es ist ein Name für Gott. Und wir kennen auch den anderen Namen, zum Beispiel Gott des Himmels. Und im Hebräischen ist diese Idee, dass Gott über alles herrscht, über alle Zeiten, alle Orte, ist eine wichtige Sache. Und deshalb ist es hier betont. Er ruft speziell zu Gott, dem Allerhöchsten. Und wo ist er gerade? Er ist gerade im Land des Feindes. Im Hebräischen ist es eine sehr interessante Konstellation. Vor allem der zweite Teil des Vers 3. Da heißt es, der meine Sache hinausführt. Es kann auch übersetzt werden mit der Herr, der alles ausführt, der es für mich tut. Aber was David hier tut, ist, dass er benennt, welche Hoffnung er darin hat, was Gott für ihn tut. Der Herr, der alles vollkommen macht, der alles zum Ende bringt, der alles vom Anfang bis zum Ende bringt, der über alles regiert. Und David sagt, ich rufe zu diesem Gott, der diesen Zweck für mich erfüllt, der alles zum Ende bringt. Und im Vers 3 formt er das weiter aus. Im Vers 4 ist das. Er wird mir, in der deutschen Bibel, er wird mir vom Himmel Rettung senden. Er wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Wenn ich hier einen theologischen Begriff benutzen darf, es ist ein eschatologischer Begriff, ein Endzeitbegriff, was er am Ende von Gott erwartet. Und wenn er so zu Gott ruft, dann tut er das in dem Licht, was er weiß über Gottes Zweck mit ihm, was Gott mit ihm vorhat als gesalbter König. Vielleicht klammert sich David an diese Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, dass David sein König sein wird über Israel. Und dass sein Nachkomme ein Sohn Gottes sein wird. Und das gibt David vielleicht Hoffnung. Er ist in Feindesland, er ist verfolgt durch Saul, den echten König, aber er weiß, dass Gott ein Plan mit ihm hat. Und David glaubt in den Plan Gottes, in das, was Gott für ihn tun wird. Ich glaube nicht, dass Saul die Oberhand behalten wird und ihn töten wird, sondern er glaubt daran, dass er König werden wird, so wie Gott es versprochen hat. Er glaubt an die ewigen Versprechen Gottes. Wenn er gut ist und wenn sein Wort wahr ist, dann kann er keine Lüge sprechen. Dann muss sein Versprechen wahr werden. Er schaut in die Zukunft. Und im Gebet erinnert er sich an diese Wahrheit. Wenn wir weiter vorschauen in die Geschichte des Volkes Israel, dann sehen wir mehr von diesen Prophezeiungen für die Hoffnung, die wir haben. In Jeremia 29 zum Beispiel sagt er: Denn ich weiß, welche Pläne ich mit euch habe. Pläne des Friedens und nicht der Zerstörung. Und zu dieser Zeit hatten das Volk Israel mehr als genug Grund, um zu verzweifeln und an Gottes Plan für ihr Leben zu zweifeln. Und obwohl Jeremias nicht in das Exil gehen musste, hat er doch darauf bestanden, dass Gott weiterhin einen Plan mit ihnen hat. Und wie ist es mit uns heute, mit uns Christen? Wir haben eine Welt, die gegen uns ist, gegen den Herrn und seinen Gesalbten, gegen die Wahrheit. Wir haben Johannes 11, Vers 25. Ich bin das Leben und die Wiederauferstehung. Jeder, der an mich glaubt und stirbt, der wird leben. Und jeder, der lebt und sterben. Das ist eine ganze Welt von Hoffnung für uns Christen. Das ist eine echte Hoffnung in den Charakter und die Güte Gottes. Und David klammert sich an das. Er ist noch kein König. Er ist kein König mit einem Zepter. Er ist kein König mit einer Armee, sondern er ist ein König in einer Höhle. Und er hat nur Gott, an den er sich klammert. Freunde, du und ich, wir haben die gleiche Hoffnung, an die sich David hier klammert. Für dieses Leben und für das Leben nach dem Tod. Und ich will dich ermutigen im Gebet. Vergiss nicht die Versprechen, die Gott uns gibt, sondern klammer dich an sie.